Liebe Sangha, heute ist Samstag, der 4. März 2006. Wir sind im Praxishaus Quelle der Achtsamkeit. Ich möchte heute über ein tieferes Verstehen des Dharma sprechen, das für uns alle wichtig ist und wertvoll. Denn ihr alle lest viel, die meisten zumindest, und hört auch immer wieder über die Lehre des Buddha, Vorträge, Betrachtungen. Und insofern gibt es viele tausende Worte und Begriffe, die zu euch rüberkommen. Zum Teil von Menschen geschrieben oder ausgesprochen, die die volle Tiefe der Buddha-Weisheit noch nicht erforscht haben, sondern ihre Interpretation euch anbieten. Auch ich, euer Lehrer, zähle mich dazu. Denn ich kann immer nur das weitergeben, was entweder theoretische Erwägungen sind, die ich irgendwo gelesen und abgeschrieben und mir eingeprägt habe in den 30 Jahren Dharma-Studium, oder auf eigene Erfahrung und Einsicht beruhen. Das ist nicht immer so der Fall, weil dazu reicht ein Leben leider nicht. Und es ist deshalb entscheidend für unseren Weg, jedem von uns, dass die Lehre Buddhas auf intelligente Weise und auch mit dem Herzen studiert und praktiziert wird. Und nicht nur vom Intellekt her geprägt. Damit wir uns nicht in den Worten und Begriffen verfangen und meinen, wir hätten es. Wir haben es nicht. Nicht wirklich. Vermeintlich, ja. Deshalb hat der Buddha auch eine eigene Lehrrede, eine kurze, aber wertvolle Lehrrede dazu gemacht, weil es in seiner Zeit auch schon so war. Der es gemerkt hat, er sprach vom Gleichnis, eine Schlange zu fangen. Wer es noch nicht kennt, oder auch der, der es schon kennt, möge das hören. Er sagt, jemand, Buddha, der die Lehren auf diese Weise studiert, und er fängt damit an, das Gleichnis, dass ein geschickter, intelligenter Schlangenfänger einen gegabelten Stock immer benutzt, um die Schlange direkt hinter ihrem Kopf so am Boden zu drücken, dass sie sich nicht mehr herumschlängeln und ihn beißen kann. Was passieren könnte, wenn er sie am Schwanz oder sonst wo anpackt. Jemand, der die Lehren auf diese Weise studiert, kann mit einem Mann verglichen werden, der versucht, ihm in der Wildnis eine giftige Schlange zu fangen. Streckt er nur einfach seine Hand aus, beißt ihn die Schlange vielleicht in die Hand, das Bein oder einen anderen Körperteil, dann kann Dharma zum Gift werden. Auf diese Weise eine Schlange fangen zu wollen, bringt nichts außer Leiden mit sich. Ihr Bhikkhus, so sagt er, genauso ist es, wenn man meine Lehren falsch versteht. Wenn ihr das Dharma nicht richtig praktiziert, dann versteht ihr vielleicht genau das Gegenteil von dem, was ich gemeint habe. Praktiziert ihr aber auf intelligente Weise, dass ihr den Wortlaut und Geist der Lehren umsetzen, verstehen könnt und in der Lage seid, sie dann auch richtig zu erklären in Gesprächen, Betrachtungen mit anderen, dann ist es etwas Wunderbares. übt nicht, um lediglich zu prahlen mit eurem Wissen oder um euch mit anderen zu streiten, was wunderbar ist, denn es gibt viele philosophische Aspekte in der Lehre. Übt, um Befreiung zu erlangen. Dann werdet ihr kaum Schmerzen oder Erschöpfung erleben. Jemand, der das Dharma so anschaut und hinterfragt, ist dann wie ein Mann, der einen gegabelten Stock benutzt, kann auch eine Frau sein, um eine Schlange zu fangen. Trifft er in der Wildnis eine giftige Schlange, so drückt er die Schlange mit dem Gabelstock unterhalb des Kopfes zu Boden und packt sie dann mit der Hand am Nacken. Selbst wenn die Schlange sich um seine Hand, um sein Bein, seinen anderen Körperteil windet, sie kann ihn nicht beißen. Das ist der bessere Weg, eine Schlange zu fangen, einer, der nicht zu Schmerzen, zur Vergiftung, zur Erschöpfung führt. Ihr Bhikkhus, ein Sohn oder eine Tochter aus gutem Hause, der oder die das Dharma studiert, muss alle Fähigkeiten darauf verwenden, den Wortlaut und den Geist der Lehren auf rechte Weise zu verstehen. Er oder sie darf nicht mit dem Ziel lernen, anzugeben, zu debattieren, zu diskutieren, zu streiten, sondern nur mit der Absicht, Befreiung zu erlangen. Das ist der Weg. Wird in dieser Weise das Dharma als Instrumentarium benutzt, das ich lehre, mit Intelligenz, mit Geschick, mit Einfühlungsvermögen und mit viel Sorgfalt und Geduld, da wird es kaum schmerzen oder Erschöpfung geben. Ich glaube, deutlicher kann man die Gefahr nicht ausdrücken, wie mit dem Schlangenbeispiel. Begriffe, Worte sind immer Abstraktionen, wo wir etwas festschreiben und es dann so definieren, obwohl sie ganz verschiedene Bedeutung haben können. Das gleiche Wort, nämlich je nach Kultur, in der es interpretiert wird, je nach der Zeit, in der es verwendet wird. Das ist ja auch das große Problem bei den Übersetzungen, dass vieles völlig anders eingefärbt wird aus der jeweiligen Zeit heraus. Wenn ich sehe, wie der sehr lobenswerte Neumann den Majjhima Nikaya und andere Texte von Buddha, angereihte Sammlung und anderes, übersetzt hat und dann von flammend Leid schreibt und von Vergehen und Auflösen und so viel christliche Termini und Sprachgebrauch da reinbringt, dann war das eben eine Übersetzung, die aus der Zeit und aus seinem Verständnis heraus man verstehen kann, aber die uns auf den falschen Pfad bringt. Vieles, was der Buddha so ganz sicher nicht gemeint hat. Genauso die Unterstellung, dass Buddhismus eine nihilistische Komponente hätte, dass Nirvana mit Verwehen und Auslöschen übersetzt wird. Freilich heißt es Verwehen, freilich heißt es Weggehen, aber doch nicht. Da ist nichts mehr. Das ist alles vorbei, da gibt es nichts mehr, sondern das ist das Vergehen und Auslöschen von Konzepten gemeint. Von Dogmen, von festgelegten Auffassungen, dir davon frei zu werden und daran nicht festzuhalten, das ist das Verwehen im Nirvana. Aber nicht, dass da nichts mehr ist. Wenn ich mir zum Beispiel das Wort Metta oder Maitri anschaue, allein die Übersetzungen, die ich auch heute noch kenne, einmal heißt es Liebe. in seiner wirklich ganzen rechten Weise diese Liebe zu allem, was existiert, aus dem Herzen heraus. Aber Maitri wird auch übersetzt mit Güte im Theravada-Bereich. Das ist nur eine Güte oder liebevolle Zuwendung, was natürlich viel weniger ist, wie eine tiefe Liebe, die aus einem Mitgefühl heraus und aus einer Zuwendung zu allem, was lebt und existiert, entsteht. Also selbst bei Worten, die uns geläufig sind, haben wir ganz unterschiedliche Interpretationen in den Texten, in den verschiedenen Schulen, zu den verschiedenen Zeiten und Standpunkten, die dann viele gute Lehrer daraus abgeleitet haben. Worte sind mächtig. Ich denke an Mantras. Es gibt gewaltige Worte, sowohl im christlichen wie auch im buddhistischen Bereich, die ihre eigene Macht haben, gerade in Ritualen oft. Und Worte können aufbauen, können heilsam sein, aber auch verletzen, wie ihr wisst, zerstören und jemanden wirklich fast vernichten. Das sind Worte. Deshalb sollten wir darauf achten, ob sie Missverständnisse hervorrufen und lieber dreimal prüfen. Teil sagt immer, wenn du geprüft hast, ist es so, dann frag noch einmal, ist das wirklich so, bevor du dich festlegst. Ich lerne das immer mehr, ich war mir auch immer oft so sicher, dass es so ist, wie ich es verstanden habe. Aber das reicht nicht. Unser dualistischer Verstand ist dafür nicht ausschließlich das Instrument, das wir brauchen zum tiefen Verstehen, zum looking deeply. Und es gibt auf dem ganzen Dharma immer zwei Ebenen der Sprache. Einmal von der transzendenten Dimension her, sozusagen von der nirvanischen Qualität, wo manches nicht mehr gilt, was wir von der anderen Seite, aus der Alltagssituation und Dimension des Samsara, was da durchaus stimmt und richtig ist. Und wenn dann ein Mix entsteht, und das haben wir im Zen so oft, der eine redet von der historischen Dimension der Wirklichkeit, der relativen Alltagsrealität, und der andere von der transzendenten und endgültigen Realität. Wenn die zwei da miteinander reden, dann reden die zwei verschiedene Sprachen. Und jeder versucht, den anderen zu überzeugen oder merkt gar nicht, dass der von einem ganz anderen Ansatz hergeht. Also es gibt die Alltagswirklichkeit. Und Buddha hat genau dafür wunderbare Instrumente und Werkzeuge uns gegeben. Eine Ausrüstung für unsere achtsamen Schritte. Die vier edlen Wahrheiten, der edle achtfache Pfad, die sieben Erleuchtungsglieder, Faktoren, die zur Erleuchtung führen, die fünf und die 14 Übungen, 14 Dateien zugefügt, die drei Juwelen, die Kette des bedingten Entstehens, die Zwölferkette und. Alles großartige Möglichkeiten, hier und jetzt unseren Weg zu gehen. Aber es ist im Bereich der Alltagswirklichkeit, der relativen Dimension dieser Wirklichkeit, in der natürlich die andere hineinragt. Wenn wir aber dann über Nicht-Dualität sprechen, wo die Dualismen aufgehoben werden, wo das Ganze gilt, wo wir sagen, es gibt in Wirklichkeit kein Ich, nur in dieser Realität, und selbst da kommt die Wissenschaft inzwischen drauf, dass dieses Ich eine Vorstellung ist, die sich entwickelt und die auch wieder vergeht, aber nicht eine tatsächliche Wirklichkeit. Das haben die Hirnforscher und die Kognitionswissenschaftler inzwischen immer tiefer erkannt. Professor Metzger an erster Stelle in Mainz, der auf dessen neues Buch ich sehr gespannt bin, wo er dieses Ich sozusagen fast wegputzt, aber durchaus ihm seinen Wert gibt in dieser relativen Wirklichkeit, in der wir mit dieser Vorstellung nun schon mal leben. Aber das als Absolutum anzunehmen, als endgültige Wahrheit, ist eben aus der Dimension der transzendenten Realität nicht da. Oder dass wir sagen, es gibt keinen Tod. Ja, jeder greift sich an den Kopf und sagt, jetzt spinnen sie völlig. Ja, Leben ist unzerstörbar. Aus dieser Dimension, außerhalb von Zeit und Raum, gibt es keinen. Es gibt Sterben und es gibt Neugeborenwerden. Es gibt ständige Veränderung. Ein dauernder Lebensprozess. Aber dieses Leben geht nie zu Ende. Das ist anfanglos und für uns auch nicht erkennbar, dass es hier aufhört, solange es im Kosmos Bewegung und Veränderung gibt, in Millionen, Milliarden Galaxien, Sternen, bis hinunter zu uns Seidenwürmern. Bis dahin. Leben, Leben. Etwas Großartiges. Es gibt keinen Tod, auch wenn wir diesen Körper, der nicht wir sind, allein für ein Stückchen geliehen, aufgrund von Genen und karmischen Verbindungen und anderen eben diese Manifestation sich ergeben hat, dass wenn wir das ablegen, ist nichts zu Ende. Die Verwandlung kommt, die Veränderung kommt, kein Ich drin. Aber kein Tod, kein Selbst, Leerheit, das sind alles dann die Dinge, die von dieser Seite herkommen, die nicht unser Alltagsleben bestimmen, aber die unser tiefsten spirituellen Weg, unsere tiefe Erkenntnis und Erfahrung begleiten können. Leerheit, Shunyata, leer wovon? Leer von Eigensein, von getrennter Existenz. Der Weg, die Brücke zu Intersein. Kein Selbst. Keine Begrenzung. Kontinuum außerhalb Raumzeit. Weil dort ist der Dualismus zu Hause. Die Alltagswirklichkeit. Sind wieder geeignete Möglichkeiten. Auch nur Werkzeuge. Darf sich niemand drin verbeißen und sagen, es habe das Absolutum. Es gibt kein Absolutum. Aber es ist ein neues Angebot. Aus dieser Ebene her. Kein Tod. Leerheit. Leben unzerstörbar. Kein Ich. Keine Dualität mehr. Einheit. Das Ganze. Unverlierbar. Und hilft uns zu tieferen Einsichten. Erfahrungen. Bitte denkt daran. Nicht an Worte hängen. Genau hinschauen, woher die kommen, aus welcher Haltung und Erkenntnis heraus. Und ihr kriegt mit der Zeit ein Gefühl dafür, wenn ihr euch damit befasst. Darum ist es so wichtig, genau hinzuhören und hinzuschauen, wer da lehrt und wer da geschrieben hat. Wie kommen wir vom Wissen, das viele von uns schon haben, zur Weisheit, zu Prajna, das so wenige haben, zum Herzen, weg vom Verstand allein. Den würde ich abgeben brauchen, aber der Hilfsmittel ist, wie ich auch, das Ich, der seinen Platz bekommt. Aber nicht mehr und nicht weniger. Kein Absolutum. Und wie kommen wir zur Weisheit? Zu dieser Herzensöffnung. Zur wahren Menschlichkeit. Zu unserem Potenzial, das jeder in sich trägt. Durch Stille. Meditation. Ruhe. Dann taucht auf, ganz zart, erleben. Einsichten, Erkenntnisse, die nicht da entstehen, sondern da, in unserer wahren Natur, was uns ausmacht. Unmittelbares Erfahren und Erleben. Das ist auch der Grund, warum das Prajnaparamita-Hridaya-Sutra, das Herz-Sutra, das wir so oft schon rezitiert haben, aufräumt mit allen Vorstellungen der Angebote für unsere Alltagswirklichkeit, wo wir Welle sind, sondern vom Ozean spricht, wo das alles nicht mehr gilt, edlen Wahrheiten und all die Dinge. Da sind manche sehr entsetzt und erschrocken. Ja, was? Das gilt alles wieder nimmer. Aber wozu habe ich mich dann da überhaupt beschäftigt? Es ist gut für unseren Weg hier und jetzt. Aber es gilt nicht in der Dimension der Ganzheit, in der transzendenten, ozeanischen Dimension sozusagen, wo wir nicht mehr nur Welle sind. Das kann man so schwer in Worten beschreiben, weil, wie ich schon gesagt habe, die Worte immer missverständlich sein können. Das kann man nur erspüren, Ruhe, Stille, Meditation, tief hineinschauen, sich die Zeit nehmen, das müsst ihr. Die 5 Übungen sind wunderschön, die 14 auch. Und regelmäßige Praxis überaus wertvoll. Aber wenn ihr euch nicht die Zeit nehmt, hinzusitzen, mal ganz still bei euch selber zu sein, ohne Erwartung, ohne dass was passieren muss, sondern nur im Jetzt das Leben berühren und lauschen, dann. Sobald wir Worte wählen, sind wir wieder im Dualismus und trennen diese Einheit des Samsara-Nirvana wieder in getrennte Bereiche. Da ist das und da ist das. Obwohl es eins ist. Unser Weg umfasst also immer die Alltagspraxis und die Mystik. Die Transzendenz. Ohne die ist die Lehre vom Buddha nur der halbe Apfel, aber nicht der ganze. Wenn das nicht dabei ist. Etwas, worum uns viele Traditionen und Religionen beneiden. Diese ungebrochene Geisteshaltung durch viele Jahrhunderte, die Mystik in Buddhas Lehre. Den gleichen Wert mindestens wie das Bemühen, ein menschlicherer Mensch zu werden im Alltag. Was finden wir da durch die Mystik? Nirvana, gut, den Ozean des Lebens, außerhalb Raum und Zeit, das reine Land, das Reich Gottes, wie Thay oft sagt. Und die Lehre, mit EH geschrieben, die Botschaft vom Buddha, ist nichts anderes wie ein Floß, um überzusetzen. Dem Ozean, ans Ufer der Befreiung. Und Nirvana kann jeder von uns berühren. Glaubt bloß nicht, dass ihr da Wunderbares leisten müsst. Es ist ja da. Und berühren werden wir es dann, habe ich lange auch nicht gewusst oder erfahren. Wenn wir alle Wünsche, alle Konzepte und Vorstellungen, die wir angesammelt haben, loslassen, wo nichts mehr gilt. Wir nehmen an, was da erscheint, dankbar, geduldig. Was ist da? Und dieses Gestilltsein, ich habe genug, ich habe alles. diese innere Freude, die dann damit erscheint. Diese Fülle des Lebens spüren. Jeden Tag tue ich das inzwischen. Weil ich mich darüber freue, dass ich noch da bin. Nichts mehr haben müssen. Es ist alles da. Nichts mehr loswerden müssen. Es ist so, wie es ist. Annehmen. Und im Jetzt sein. Auf dem Punkt. Immer da, ganz da sein. So wertvoll. Gut für unseren Weg. So werden wir reifen. So bekommen wir Vertrauen in uns und damit in uns lebenden Patriarchen und Bodhisattvas. Sie sind da, diese Kräfte. Und ob wir die dann Engel nennen, die uns begleiten, oder Bodhisattvas, ist völlig wurscht. Die Namen spielen keine Rolle. Die Kräfte sind entscheidend. Und wenn mich Jesus begleitet, das ist eine immense Kraft. Ich habe nichts dagegen. Weder anstelle von Buddha oder einem Avalokiteshvara oder einem Manjushri oder einem Kwan Am. Jesus oder Franzl von Assisi oder sonst einer uns begleitet und für uns Wirklichkeit wird. Lebendige Wirklichkeit da drin. Die wahre Natur in uns, von der wir so oft reden, ist nicht die Seele, ist viel mehr. Es ist unser Sein, der Seinsgrund von uns. Kennt den Weg. Kennt den Weg, den wir gehen. Er ist nicht vorbestimmt. Keine Prädestinationslehre. Er ist nicht vorbestimmt. Aber wenn wir genau hinhocken, kriegen wir die Antworten, die wir suchen. Oder wir lassen die Frage stehen. Unsere wahre Natur weiß die Antwort. Und das können wir entdecken, wenn wir ein bisschen demütiger werden. Annehmen, Geduld haben und Hingabe. Wir müssen die Gene unserer Vorfahren akzeptieren, und soweit sie sie erkennen, dass sie uns ganz schön belasten, körperlich und geistig, transformieren, so gut wir können. Befreien damit nicht nur uns, sondern auch unsere Nachkommen, besonders auch die Vorfahren. Ich glaube, dass ich das eine oder andere für meine Eltern tun konnte, getan habe, was denen, die in mir leben, genauso nützt wie mir selber. Und auch der Tochter und den Enkeln. Genauso wie wir karmische Wirkungen annehmen können nur, die aufgrund unserer Gedanken, unserer Reden und Handlungen entstanden sein, sind und ihre Wirkungen haben, aufgrund der Ursachen, die gesetzt wurden. Akzeptieren, okay, es ist so. Wie gehe ich damit um? Nicht warum, warum gerade mir? Ich kann mir vieles erklären, auch in Bezug auf meine Krankheit und die Dinge. Vieles. Und kann es heute annehmen. Und weiß darum, wie manches entstanden ist. Ohne dass ich deshalb auch nur das geringste Schuldgefühl oder sowas hätte oder Reue. Nein, aber es ist so, wie es ist. Das muss man akzeptieren können. Dann entsteht ein innerer Frieden. Ein bisschen mehr Licht. Ein bisschen mehr Wärme. Freude. da drin. Zeigt sich nicht immer in der Physiognomie, aber es ist da. Es ist da. Ganz plötzlich. Also noch einmal, Nirvana ist kein Verwehen, kein Vergehen. Es hat die beständigen Eigenschaften von Vieren, hat der Buddha gesagt. Beständigkeit ist eine nirvanische Eigenschaft. Freude, Souveränität, das heißt Authentizität, frei sein von Einschränkungen, von Wünschen, von Dingen loswerden zu müssen. Souveränität, freier Mensch und Reinheit. Reinheit im Sinne von keine Befleckungen mehr. In unserem Charakter, frei von Gier und haben müssen, frei von Hass und Ablehnung, frei von Unwissenheit oder Verblendung. Das sind die drei Eigenschaften, die zur Reinheit führen. Und diese Reinheit und die Freude und die Beständigkeit, Konstanz und die Souveränität sind die charakteristischen Merkmale von Nirvana. Und Erlöschen meint immer nur die Flamme von Kummer, von Leiden, von Hass. Auslöschen, Vorstellungen und Ideen, auslöschen, ablegen, lassen, lassen, lassen. Das ist der geistige Weg. Und das ist mit Erlöschen, mit Nirv oder Nirvana, mit Nir ist das Sanskritwort gemeint. Im Dualismus haben wir den mittleren Weg. Auf der anderen Seite nicht selbst. Wir haben da Samsara und dort Nirvana. Wir haben da Geburt und Tod und dort Sein oder Nichtsein. Und eins und viele kommen und gehen. Und das alles gilt dann da nicht mehr. No coming, no going. No after, no before. Buddha sagte, ich habe 45 Jahre lang überhaupt nichts gesagt. Und damit wollte er auslöschen, wie auf der Tafel, die Gefahr der Missverständnisse, die durch Worte und Interpretationen der Worte, wurde ja damals auch mündlich übertragen, 300 Jahre lang. Bevor man es aufgeschrieben hat, oder als man es aufgeschrieben hat, waren gleich drei Gruppen, die verschieden aufgeschrieben haben, in den Konzilien. Und den Christen geht es nicht anders, und den Juden auch. Und den Hindus genauso, den Brahmanen. Ich habe 45 Jahre lang überhaupt nichts gesagt. Also nicht Gefangener von Worten und Begriffen werden. Das war ein lautes Brüllen eines mächtigen Löwen, der ja auch, wie ihr wisst, von der Kalama-Rede her, selbst seine Erkenntnisse bewusst in Frage gestellt hat. Wenn sie nicht mit eurer Einsicht, mit eurer Erfahrung, mit eurer Bemühung übereinstimmen, dann müsst ihr das nicht annehmen. Es gibt keine absoluten Wahrheiten, sondern nur Wahrheiten, die sich mit unserer Reife, mit unserer Einsicht, mit unserer Kenntnis verändern, immer wieder neu. Es gibt keine Dogmen, es gibt keine Offenbarung im Buddhismus. Endgültig festgeschrieben. Und dann mit X-Kurven versuchen, aus der Situation rauszukommen, wenn ich an manche Dinge zwischen Naturwissenschaft und kirchlichen Dogmen das anschaue. Das alles gilt nicht. Drum, bitte, Sangha, schaut hin, ob das Thai sagt, es ist nichts Endgültiges. Und Thai hat in den letzten 20 Jahren, die ich ihn jetzt fast begleite, vieles modifiziert und hat zu mir gesagt, Karl, I don't want to say to say it in that way anymore. My insight gives another answer now. Meine Einsicht gibt eine neue Antwort. Und so hat er manches verändert. Und der Buddha auch. Wenn er manches, was er gesagt hat in seinen letzten Jahren, bevor er 80 wurde, klingt es etwas anders, wie das, was er unmittelbar nach seiner Erleuchtung als 38-Jähriger geäußert hat. Ich habe 45 Jahre nichts gesagt. Schaut hin, von wem stammt das Buch? Seht es immer relativ, nicht endgültig. Schaut hin, von wem ist die Rede? Und geht her und versucht neben dem Wissen, das wertvoll ist, und auch neben dem Umsetzen in die Alltagswirklichkeit der Instrumente, die in Ordnung sind und richtig sind, achtfacher Pfad und so weiter, 5 Übungen, 14 Übungen, alles bestens. Aber darüber hinaus den mystischen Teil mitzuerfahren. Weil das ist das, was uns die Kraft gibt. Das ist das, was uns im Sterben oder in schwersten Situationen, wo wir Rückschläge und Schicksalsschläge erleiden müssen, weiterhelfen kann. Nicht mehr dann die Bewältigung der Alltagswirklichkeit, sondern dieses tiefe Verstehen und das Vertrauen in unsere wahre Natur und das Bodhicitta, das Potenzial der Erleuchtung in uns. Das werden wir nur über die Stille und nur über ständiges Hinterfragen und nur über eine eigene Einsicht, die wir auch hinterfragen wieder müssen und eigene erleben, werden wir das umsetzen. Und passt immer auf, aus welcher Ebene die Worte kommen, damit das Mix und die Verwirrung, die oft entsteht, Leben ist unzerstörbar und wichtig. Aber es gibt keinen Tod, es gibt keinen. Oder die 5 Übungen der Achtsamkeit sind das Wertvollste, was wir haben. Nein, nein, die spielen doch dann keine Rolle. Und so, ja, also genau hinschauen, von welcher Seite her das angeguckt wird. Weil wir auf die Weise mit Intelligenz und Sorgfalt und mit unserem Herzen dabei sind, dann kann uns die Lehre des Buddha etwas Unglaubliches und Gewaltiges anbieten. Und wir werden ihn selber in uns entdecken, wie er in uns lebt, ganz lebendig ist, heute noch, nach über 2500 Jahren. Sowohl der historische, wie sein energetisches Potenzial, in erster Linie das, welches immer noch von einer Strahlkraft erster Qualität da ist und in jedem von uns vorhanden ist, wie einige andere Kräfte auch. Seit ich das weiß, habe ich mich auch mit Gott versöhnt. Auch nur ein Name. Auch nur eine Vorstellung. Aber eine genauso gewaltige Kraft aus einer anderen Perspektive. So müssen wir in die Tiefe gehen. Das ist looking deeply. Das ist dann auch Weisheit. Und das andere ist wichtig und wertvoll, aber ist die Oberfläche, ist die Welle, nicht der Ozean. Ich danke euch. Musik